Ja, ich hoffe doch, ihr habt nicht nur auf die Predigt gewartet, sondern habt diese Zeit der Anbetung auch genießen können, so wie wir das im Team erlebt haben. Ja, und ich bin echt, wenn ich so in der Anbetung bin, immer wieder überwältigt und denk, Herr, du bist so groß, so gewaltig. Die Wörter, die Musik kann das nicht ausdrücken, was ich eigentlich empfinde. Und wie großartig du bist. Und wir werden mal im Himmel einen gewaltigen Lobpreis wahrscheinlich erleben. Da üben wir heute noch. Aber da wird's fantastisch sein. Ja, ihr Lieben, die nächsten 3 Wochen möchten wir, heute ich, nächsten 2 Wochen die Ramona über das Thema Taufe predigen. Und Taufe ist jetzt so was, wo doch vielleicht die meisten denken, braucht man dafür 3 Predigten? Kann man das nicht in ein paar Sätzen kurz zusammenfassen? Und ich denke, dass es für jeden von uns hochinteressant sein wird, sich mal ganz neu damit auseinanderzusetzen. Vielleicht für den, der sich schon mal hat taufen lassen. Was bedeutete das wirklich für mich? Was bedeutet das für mein Leben von bisher bis daraufhin weiter? Und vielleicht auch für jemand, der sich gar nicht mit dem Thema Taufe bisher beschäftigt hat. Was hat das so im christlichen Glauben an Jesus denn zu tun? Das griechische Verb von Taufen ist baptizo. Ich bin kein Sprachwissenschaftler, ich habe kein Griechisch und auch kein Hebräisch studiert, aber da gibt's ja schlaue Bücher, wo man das nachlesen kann. Baptizo ist also das Wort, das Verb für Taufen. Und es bedeutet sowohl in seiner Grundform, nämlich Bapto, eintauchen in eine Flüssigkeit und wieder herausnehmen. Also in der Grundform Bapto heißt es eintauchen in eine Flüssigkeit und wieder herausnehmen. Und mit diesem Itz drin, diesem Baptizo, geschieht, das bedeutet eigentlich, es geschieht, was in dieser Grundform ausgesagt ist. Es wird eingetaucht und wieder herausgeholt. Man könnte also sagen, also dafür sorgen oder bewegen, dass etwas in eine Flüssigkeit eingetaucht wird und wieder herausgenommen wird, beziehungsweise etwas untertauchen lassen. Und Sprachwissenschaftler haben herausgefunden, dass im griechischen Sprachraum von circa 500 vor Christus bis 200 nach Christus und nach der Eroberung Alexander des Großen war das griechische Imperium und der griechische Sprachgebrauch recht groß. Dass in dieser Zeit um von ungefähr 700 Jahre dieses Verb Baptizo tatsächlich im tatsächlichen wie auch im übertragenen Sinne verwandt wurde im alltäglichen Sprachgebrauch. Das war für Griechen ein ganz eindeutig nachvollziehbarer Begriff, was Bapto oder Baptizo bedeutet, etwas eintauchen und wieder herausholen. Oder eben in einem übertragenen Sinne und zum Beispiel 450 Jahre vor Christus verwendete Plato zum Beispiel das Verb Baptizo für einen jungen Mann, der von klugen philosophischen Argumenten überschüttet wurde. Der wurde quasi mit Argumenten baptizot, würde man fast sagen. Und vom Geschichtsschreiber Strabo, der um Christus herum gelebt hat, wird Baptizo für Menschen verwendet, die nicht schwimmen können und deshalb unter der Oberfläche verschwinden. Im Gegensatz zu Holzstämme, die an der Oberfläche bleiben. Also bist du ein Holzkopf, hast du keine Chance, dich taufen zu lassen. Über die Jahrhunderte hat sich der Sinn des Wortes nie wirklich geändert und bedeutet immer noch das, wie damals, eintauchen, untertauchen, versenken. Und Taufe hat im Neuen Testament 2 charakteristische Merkmale. Das ist auch hochinteressant. Zwei Merkmale hat eine Taufe, und zwar, sie ist erstens total oder komplett, und zum Zweiten, sie ist vorübergehend. Komplett und vorübergehend. Total in dem Sinne, es betrifft den ganzen Menschen umfassend, einschließlich der ganzen Persönlichkeit. Und vorübergehend im Sinne von einen Übergang von einem Erfahrungsstand in einen anderen hinübergehend. Taufhandlung könnte man also damit vergleichen mit dem Öffnen einer Tür und aus etwas Bekanntem heraustreten in etwas Neues und Unbekanntes. Dann schließt sich die Tür hinter ihm und man kann nicht mehr zurück in das alte Leben. Das bedeutet, es ist komplett, du hast nicht die Chance, nur teilweise durch eine Tür zu gehen, sondern du gehst es entweder ganz oder du lässt es. Und hinter dir schließt sich die Tür und da ist kein Knopf, du kommst nicht mehr zurück. Probier mal ein Stück Holz, das du in ein Tauchbad reinnimmst. Die Landwirte brauchen das, wenn sie ihre Pfähle in den Boden rammen, dann sollte da gewisses Verrottungsmittel einfach dran sein. Wenn das eingetaucht ist, du kriegst es nicht mehr raus aus dem Holz. Das ist drin. Und so ähnlich, du kannst die Tür nicht mehr andersrum zurückgehen. Welche Arten von Taufen gibt es im Neuen Testament? Und da unterscheidet die Bibel, also vor allem das Neue Testament, von vier verschiedenen Arten von Taufen. Da gibt's zum einen die Taufe, die Johannes predigte und praktizierte. Und diese Wassertaufe steckt im direkten Zusammenhang mit der Botschaft und der Erfahrung der Buße. Da haben wir eine Bibelstelle in Markus 1, Vers 4 heißt es, Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wir werden uns nachher diese Taufe auch nochmal genauer anschauen. Eine zweite Taufe könnte man nennen, eine Taufe des Leidens. Jesus hat hier zwei Bibelstellen benutzt und da oder in zwei Stellen das erwähnt. Einmal in Lukas 12, Vers 50 und dann noch in Markus 10, Vers 38. Lukas 12, Vers 50 sagt Jesus, eine schreckliche Taufe steht mir bevor. Und der Gedanke daran lastet schwer auf mir, bis sie vollzogen ist. Und Markus 10, Vers 38. Doch Jesus antwortete ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leides trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Das kann man die Taufe des Leidens nennen. Das hat ein ganz anderes Level. Das werden wir uns heute nicht anschauen. Es ist unschwer zu verstehen, dass es sich hier um sein Leiden, seine Hinrichtung im wahrsten Sinne des Wortes mit allen Konsequenzen sowie der emotionalen Leidensqual im Vorfeld geht. Seine Hingabe, sein ganzes Sein mit Geist, Seele und Leib, sich dem Willen des Vaters hinzugeben. Die dritte Taufe, die wir im Neuen Testament finden, ist die Taufe des an Jesus gläubig gewordenen mit Wasser. Matthäus 28, Vers 19 heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir werden uns gleich im Anschluss diese zwei Taufen, die Taufe des Johannes und die Taufe, die hier benannt ist, nochmal genauer anschauen. Und eine vierte Taufe, die ich euch nicht vorenthalten möchte, wo wir aber dann eher Richtung Pfingsten dazukommen, das ist die Taufe im Heiligen Geist. Und da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 5, spricht Jesus, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Interessant ist von den urtextlichen Schriften, dass das, was wir mit dem Artikel mit bezeichnen. Ihr werdet getauft mit Heiligem Geist oder mit Wasser, könnte man auch sagen wie in Heiligen Geist getauft, in Wasser hinein. Nicht mit, sondern in hinein. Das ist nochmal auch, das ist so, das umschließt mich komplett. Aber auch hier werden wir dann später auf die vierte Taufe eingehen. Der Unterschied zwischen der Taufe des Johannes und der Taufe, die Jesus verordnet hat, ist folgendem. Und ganz ehrlich, mir ging es eigentlich so, dass mir gar nicht klar war, dass es da einen Unterschied gibt. Zwischen der Taufe des Johannes und der christlich-biblischen Taufe hat nicht Johannes das einfach eingeführt und das ist jetzt quasi das, wie wir taufen. Was ist der Unterschied zwischen der Taufe des Johannes und der, ich würde mal sagen, christlich-biblischen Taufe? In der folgenden Bibelstelle sehen wir eigentlich beide Taufen nebeneinander stehen. Und da heißt es in Apostelgeschichte 19, die Verse 1 bis 5. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Provinzen im Landesinneren. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Fragte er sie. Nein, antworteten sie, wir wissen gar nicht das, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Worauf seid ihr getauft worden? Erkundigt er sich, und sie erwidern, auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr zu Gott. Doch Johannes selbst hat die Menschen aufgefordert, an Jesus zu glauben, der, wie er sagte, nach ihm kommen würde. Sobald sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Hier waren einige gläubige Menschen, die die Botschaft der Buße, die Johannes predigte, kennengelernt und angenommen hatten. Allerdings nichts vom Evangelium und dessen Mittelpunkt das Leben, das Sterben und die Auferstehung Jesu Christi ist und dessen logischer nächster Schritt die Taufe wäre. Und nachdem Paulus diesen Menschen die Botschaft von Christus verkündet hat, gingen diese darauf ein und ließen sich noch einmal taufen, aber diesmal auf den Namen Jesus. Und offensichtlich löst hier die Taufe Jesu die Taufe des Johannes ab. Die Taufe des Johannes ist eine Taufe zu Buße und zum Bekenntnis. Und in Markus 1, Vers 3 bis 5 lesen wir, da lesen wir eine Zusammenfassung der Botschaften des Dienstes von Johannes dem Täufer. Da heißt es nämlich, er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Und dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste und forderte die Menschen auf, sich taufen zu lassen, als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung ihrer Sünden zu erhalten. Entschuldigung. Und aus ganz Jerusalem und Judäa strömten die Menschen in die Wüste hinaus, um Johannes zu sehen und zu hören. Und wenn sie ihre Sünden bekannten, taufte er sie im Jordan. Die Botschaft und der Dienst von Johannes hat einen zweifachen Zweck gehabt. Zum einen, die Herzen der Menschen vorzubereiten, dass der lang erwartete Retter kommt. Hier heißt es ja in dem Vers, ich bin die Stimme eines Rufenden, schafft Raum für das Kommen unseres Herrn. Das war ein Auftrag, Herzen der Menschen vorzubereiten, dass der Retter echt bald da ist. Und das zweite ist, einen Übergang vom Zeitalter des Gesetzes zu schaffen. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten viel mit Gnade und Gesetz beschäftigt, mit Werke und was man alles braucht, um vor Gott Rechtfertigung zu bekommen. Und es gab einen riesen Opferkatalog, was für Tiere wann wie geschlachtet werden sollten und welche Speisen mit Brand oder Schwingopfer, was auch immer, Gott dargebracht werden sollte. Und Johannes läutete hier ein neues Zeitalter ein und sagte, wenn du Buße tust, dann lass dich taufen. Der Übergang vom Zeitalter des Gesetzes, des Alten Testaments hinüber zum neuen Zeitalter des Evangeliums und der Gemeinde. Der Dienst des Johannes war gerade mal so ungefähr 3 Jahre lang. Und seine Hauptbotschaft war Buße und öffentliches Sündenbekenntnis. Und die Taufe war ein öffentliches Sichtbarmachen, dass für begangene Sünden Buße getan wurde und man in Zukunft ein besseres Leben führen möchte. Das war der Appell, warum die Leute in die Wüsten raus sind, an den Jordan, und das gehört haben, boah, Gott ruft uns zur Umkehr, wir möchten Buße tun und wir machen das sichtbar durch die Taufe. Der Auftakt war ein Signal nach außen, dass im Inneren eine Veränderung der Einstellung, eine Verwandlung passiert ist. Und wo ist also der Unterschied zur Taufe Jesu? Johannes taufte vorübergehend, die Taufe Jesu ist bleibend. In Matthäus 3, Vers 13 und folgende Verse können wir hier sehen, wie Jesus etwas Neues einläutet. Und zwar heißt es da in Matthäus 3, Vers 13, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, der Himmel wurde ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und obwohl die Taufe Jesu durch Johannes durchgeführt wurde, fand sie nicht auf derselben Ebene statt wie bei den übrigen Menschen, die sich von Johannes taufen ließen. Das ist nämlich jetzt ein hochinteressanter Aspekt, was hier nämlich passiert. Jesus ließ sich von Johannes taufen, gab aber dem Ganzen eine ganz neue Dimension oder Qualität. Und zwar müssen wir uns vorstellen, Johannes forderte zur Buße und zur Sündenbekenntnis auf. Jesus war ganz ohne Sünde. Er brauchte nicht Buße zu tun. Und Johannes erkannte das und sagte in Vers 14, eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen. Warum kommst du zu mir? Und Jesus erwidert, es muss sein, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Und hier sehen wir einen Grund und Bedeutung der Taufe Jesu. Er ließ sich nicht taufen, um zu zeigen, dass er seine Sünden bereut. Er hatte keine, sondern um alle Gerechtigkeit zu erfüllen bzw. zu vollenden. Jesus stellte bewusst eine Verhaltensregel auf, indem er sich selber taufen ließ, hat er es für alle anderen Gläubige als logische Konsequenz vorgelebt. Petrus sagt im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 21 und 22, Dazu hat euch Gott berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er hat keine Sünde getan, keine Lüge je über seine Lippen gekommen. Keine Lüge ist je über seine Lippen gekommen. Wir sollen dem Beispiel Christus folgen. Und Jesus hat keine Sünde getan und keine Lüge getan. Und doch hat er der Gerechtigkeit zu genügen, sich taufen lassen. Und zurück zu Matthäus 3, Vers 15, da heißt es ja, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Wir sehen hier diesen Satz, oder ich möchte diesen Satz in drei Teile aufteilen. Da ist zum einen, denn so, da ist der zweite Teil, gebührt es uns, und der dritte Teil, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. So, denn so, das heißt eigentlich, auf diese Weise, selbstständig, mach's wie Jesus. Lass dich nicht von deinen Eltern irgendwo hinschleifen, ohne dass du dafür gefragt wurdest, willst du dich denn taufen lassen? Denn so heißt, mach's wie Jesus, ihm nachfolgend, um die Gerechtigkeit zu genüge. Denn so. Und der zweite Gedanke, gebührt es uns, diejenigen, die Jesus nachfolgen wollen, wer Jesus nachfolgen will, da ist die logische Konsequenz, sich taufen zu lassen. Es ist ein gebührender Ausdruck der Herzenseinstellung einer aufrichtigen Nachfolge. Ich weiß, mein Vater war ein Kandidat, als wir so, ich hatte erzählt, ich kam aus einem katholischen Elternhaus, und als wir so als ganze Familie nach und nach so den Jesus als persönlichen Retter und Herrn angenommen haben und wunderbare Zeit in der charismatischen katholischen Gemeindeerneuerung erlebt haben, aus der heraus ja Albert Frey entstammt, der ja viele unserer Lobpreislieder geschrieben hat und schreibt. Und in der Zeit bin ich groß geworden. Ich kenne Albert Frey, als er noch mit der Gitarre da so im kleinen Gottesdienst gespielt hat, war mit dem auf einer Jugendfreizeit, wo er als 20-Jähriger und LKW gefahren ist. Damals gab es noch die Gruppe Ephata, die so wahrscheinlich ähnlich unterwegs war wie Klemata. Ist ja auch fast gleich. Klemata ist die ehemalige Band, in der unser Lobpreisleiter Thomas Weidner lange Jahre mitgespielt hat, wo es ja heute noch immer nur das Klemata-Projekt gibt. In dieser katholischen Erweckungszeit haben wir echt viel erlebt. Und doch haben wir irgendwann unsere geistliche Heimat dann in der Freien Christengemeinde in Friedrichshafen gefunden. Und auf einmal habe ich gemerkt, ja, es ist an der Zeit, ich möchte mich taufen lassen. Und bei meinem Vater war so, als er das von uns allen mitbekommen hat, sagte er, ihr dürft das alles machen, aber ich sehe für mich die Kindertaufe als Taufe an. Und man würde ja heutzutage sagen, ja, aber das ist ja das Pferd verkehrt herum aufgezäumt. Das wäre so, wie wenn dich deine Eltern verheiraten würden und danach sagen, du, wenn du dir das sicher bist, dann bestätige es doch nochmal. Also würde jeder von uns empört sagen, ich lasse mich doch nicht von meinen Eltern da verheiraten. Möchte mir doch selber meinen Partner aussuchen und möchte diesen Weg dann gehen. Und Taufe an Kinder ist vom Prinzip her nichts anderes wie eine Zwangsheirat, zu der ich nicht zugestimmt habe. Auch wenn ich vielleicht im Nachhinein sage, so schlecht finde ich jetzt meinen Ehepartner gar nicht, möchte mit ihm alt werden. Aber doch ist es eigentlich was kostbar zu sagen, ich will dich und drum heirate ich dich. Ist das anders wie, naja, so war es jetzt vorgegeben. Verstehen wir den Unterschied? Es gebührt uns, diejenigen, die Jesus nachfolgen wollen, da gehört die Taufe als nächster Schritt dazu. Und der dritte Teil von denn so, war erster Teil, gebührt es uns, zweiter Teil, dritter Teil, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Alle Gerechtigkeit zu erfüllen ist ein Ausdruck eines Gehorsams gegenüber Gott. Dass er seinen Willen unter, das, bei Jesus war es so, dass er seinen Willen unter den des Vaters im Himmel stellte. Und wenn wir uns dem gleich, wenn wir das gleich machen sollen, dann macht es echt, mache uns Mut, dass wir diesen nächsten Schritt machen und unseren Gehorsam unter den Willen Gottes stellen. Und wisst ihr, das ist doch so grandios. Ich bin echt begeistert von Gott, weil Gott keiner ist, der uns zu was verdonnert, der uns als Diktator was vorschreibt und wir können nur folgen, sondern wir haben jeder immer die Freiheit, durchzuatmen und zu sagen, will ich das oder will ich das nicht? Jesus hätte sagen können, ich will's nicht. Aber er ist seinem Vater gegenüber loyal gewesen, hat gesagt, okay, ich möchte alle Gerechtigkeit erfüllen, hier ein Beispiel geben. Kann also sagen, die Taufe ist ein äußerer Gehorsamsakt, durch den der Gläubige die innere Gerechtigkeit, die ihm bereits durch den Glauben an den stellvertretenden Tod und die Auferstehung Jesu zuteil geworden ist, erfüllt bzw. vollendet. Ich sag's nochmal, es ist relativ komplex. Die Taufe ist ein äußerer Gehorsamsakt, durch den der Gläubige die innere Gerechtigkeit, die ihm also bereits durch den Glauben an den stellvertretenden Tod und die Auferstehung Jesu Christi zuteil geworden ist, erfüllt oder vollendet. Um an dem Bild der Ehe nochmal zu bleiben, ich habe ja zu meiner Frau nicht Ja gesagt am Traualtar. Ja, auch. Aber ich habe das schon viel früher. Das eigentliche Ja zu meiner Frau hatte ich, als ich in mir, sogar bevor ich um ihre Hand angehalten habe, sondern als ich in meinem Herzen den Entschluss gefasst habe, ich möchte diese Frau heiraten. Da habe ich Ja gesagt. Und da ist eigentlich schon, für mich klar gewesen, wenn sie nichts Großartiges dagegen hat, dann hoffe ich, das läuft darauf hinaus. Versteht ihr? Das Eigentliche, die Herzensverbundenheit, die war vorher da. Und über den Akt der Hochzeit, was ja ein großartiger Tag ist, ich hoffe, es ist nicht euer schönster Tag im Leben gewesen. Sehr furchtbar, hättet ihr nur noch schlechte Tage. Aber es war ein schöner Tag in meinem Leben. Und weitere schöne folgten. Geburt unserer Kinder und so weiter. Vorgestern auf dem Gletscher bei 3400 Meter stehen, das war genial. Also, es war nur Nebengedanke. Wenn ich an Jesus gläubig werde, dann erlebe ich schon Rettung und Heil. Und die Perspektive für die Ewigkeit ist in dem Moment da, wenn ich gläubig werde in meinem Herzen. Ihn um Vergebung meiner Sünden bitte. Und das auch in meinem Herzen ergreife. Die Taufe ist aber dann dieses öffentliche, symbolische, zu sagen, und jetzt mache ich das öffentlich, was eigentlich schon lang passiert ist. Das empfangene Heil für alle anderen sichtbar machen. Auch wie eine Tür, die ich aufmache, hindurchgehe und wieder schließe und da geht's nicht mehr zurück. Nächste beiden Wochen werden wir uns genauer anschauen, was die Bedingungen für Taufe sind und was die geistliche Bedeutung, was also die tatsächliche Tragweite der Taufe ist. Und ich hoffe, ich habe euch heute Lust gemacht, weiterzuhören, auch für euch, die ihr euch schon lang habt taufen lassen, zu begreifen, wow, da steckt echt mehr dahinter, als ich vielleicht bisher immer dachte, oder wie ich Dinge zusammengewürfelt habe zwischen der Taufe des Johannes und der biblischen Taufe, die Jesus denn eingesetzt hat. Ich möchte kurz die Gelegenheit geben, am Ende der Predigt und einfach hineinfragen. Vielleicht ist jemand hier, der heute Morgen sagt, ich bin nicht so religiös interessiert, hatte auch hier und da schon christliche Erfahrungen gemacht und der Glaube an Gott scheint mir nicht ganz abwegig zu sein, aber dir ist noch nicht bewusst gewesen, dass es darum geht, dass wir an Jesus, den Gekreuzigten, glauben, dass wir den Tod, die Auferstehung und das Leben von Jesus als Mittelpunkt, als Zentrum unseres irdischen Daseins in uns aufnehmen sollen, dürfen oder uns die Chance gegeben wird, durch den Glauben an Jesus auch zu glauben, dass er stellvertretend für uns gestorben ist und wir deshalb leben können und dürfen. Und wenn du heute Morgen da bist, sagst, ich möchte eine Beziehung zu Jesus bekommen. Ich möchte das zum Ausdruck bringen, in meinem Herzen, so wie ich damals in meinem Herzen irgendein Fest beschlossen habe. Ich möchte diese Frau heiraten. Und wie ich mit 14, hatte ich letzten Sonntag euch erzählt, meinem Herzen beschlossen habe, ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Wenn du das auch möchtest heute Morgen, und während wir jetzt bitte alle die Augen geschlossen haben, lade ich dich ein, dass du einfach die Hand kurz hebst. Und ich möchte mit und für dich beten. Es bekommt jetzt niemand mit, kann auch sein, du bist schon einige Male hier im Gottesdienst gewesen oder schon über Jahre hier dabei und du sagst, ich möchte eine Entscheidung treffen, dass das, was ich auch heute Morgen gehört habe, in der Tragweite mir noch viel mehr, ich möchte es noch viel mehr ergreifen als bisher. Dann heb deine Hand. Ja. Danke. Danke. Halleluja. Danke. Und wenn du vielleicht für dich sagst, boah, mir ist die Hand so schwer, ich krieg sie nicht hoch, dann lade ich dich ein, einfach jetzt mit mir ein Gebet nachzusprechen. Das ist jetzt keine magische Formel, sondern das soll ein Beispiel sein, ein aufrichtigen Betens. Und wenn du das in deinem Herzen zu deinem persönlichen Gebet machst und aufrichtig meinst, dann passiert heute das Wunder der Beziehung, der Vergebung, der Versöhnung mit Gott durch den Glauben an Jesus. Vielleicht können wir alle miteinander aufstehen. Es ist echt ein wertvoller, heiliger Moment. Es haben sich 3 Leute gemeldet. Und vielleicht hast du dich nicht gemeldet, aber möchtest dich jetzt mit dran beteiligen. Und so lade ich uns alle, die wir vielleicht in ähnlicher Form das schon mal gebetet haben, zur Unterstützung der Lieben, dass wir es einfach mitbeten. Zu uns ist es zur Bekräftigung einfach was Besonderes, immer wieder diesen Schritt auch gedanklich durchzubeten und auszusprechen. Ich bete vor und wenn ihr damit einverstanden seid, wiederholt die Worte mit aufrichtigem Herzen. Lieber himmlischer Vater, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und eigentlich zum Tode verurteilt bin. Jesus, ich glaube an dich. Und ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Bitte vergib mir all meine Schuld. Komm du jetzt in mein Herz. Du sollst der Herr meines Lebens sein. In Ewigkeit. Amen. Amen. Wow. Hey, heute haben wir erleben dürfen, dass der Himmel mit 2, 3 Leuten neu bevölkert wird. Ist das nicht wunderbar? Yeah. Ich hoffe, ihr habt Interesse, nächsten Wochen weiterzuhören. Und wir planen im Juni, vielleicht Kirsten, kannst du noch mal ein Bild, ein Taufbild zeigen? Gucken, ob das geht. Also wir planen im Juni am Königssee wieder eine biblische Taufe. So richtig, wir steigen ins Wasser rein, stellen uns rein. Und wie der Joachim, der strahlt echt, war ein schöner Gedanke, dich taufen zu lassen. Beim Joachim, das muss er mal einer vielleicht nächste oder übernächste Woche erzählen. Der Mann hat über 20 Jahre gewartet, bis es endlich so weit ist, weil er es gesundheitlich vorher gar nicht machen konnte. Und dann mit großem medizinischen Aufwand haben wir es geschafft, ins Wasser zu steigen. Und da zu merken, wie so ein Mann mit bisschen über 40 bist du, oder? So, mit fast 50 sich gesagt hat, ich will mich von den Umständen nicht abhalten lassen, noch länger. Jetzt ist der Zeitpunkt, ich möchte mich taufen lassen. Das erzählst du dann in den nächsten 1, 2 Wochen. Ja, ich bin echt gespannt drauf und ich glaube, Gott hat einen guten Plan mit deinem Leben, der du heute ganz neu diesen Schritt gemacht hast. Und lass uns da als Gemeinde auch echt Familie sein. Ihr seid ihr alle herzlich willkommen. Und wir wünschen und beten, dass ihr an dieser Gemeinde auch Anteil haben dürft, wo ihr Unterstützung braucht, dass wir euch durchtragen im Gebet, auch wenn ihr nervig seid an manchen Stellen. Ich bin's auch. Und dass aber an anderer Stelle, wo Gott euch beruft, vielleicht hat Gott dir in dich eine Berufung im Lobpreis, im Kinderdienst, im Helfen gegeben. Ich muss gar nicht an einem Gottesdienst sowohl lobpreisen wie auch predigen. Ich mache das nicht, um mich hier vorzustellen. Aber wir merken, da ist einfach gerade auch eine gewisse Lücke. Und wir möchten da, dass der Gottesdienst auch echt ein schöner Gottesdienst ist. Und drum unterstützen uns gegenseitig. Aber vielleicht hat Gott dich berufen, um hier auch mit zu unterstützen, deine Gaben freizusetzen oder einzubringen. Gott segne euch und ich bin echt voller Dankbarkeit, mit euch Gemeinde hier in Babenhausen zu bauen. Amen.